Ich freue mich, heute einen weiteren Podcast zum Podcast Sicherheitsfragen, dem ÖDF Informationssicherheitspodcast, für Entscheidungsträger aufzunehmen. Dreimal Podcast, das bringt Glück. Hallo Waldemar.
Ja, hallo Jean.
Ja, Glück ist so ein Thema. Ne? Wir haben überlegt, worüber wir heute gemeinsam sprechen wollen. Und ich glaube, wir haben heute zwei ein bisschen ernstere Themen auf der Agenda. Was hast du uns heute mitgebracht?
Ja, es ist tatsächlich was Schwieriges, wenn ich ehrlich bin, weil ich bin ja relativ viel auf Social Media unterwegs und ich sag mal ein bisschen aktiv. Und da begegnen mir in letzter Zeit tatsächlich zwei Videos vermehrt, die aber, die sind schon ein bisschen schwieriger, sag ich mal.
Okay.
Also ich beschreibe es einfach mal, was man da so sieht. Das sind zwei Fahrzeuge von zwei verschiedenen Herstellern, die beides nur Elektrofahrzeuge herstellen. Und du hast es hier auch mitbekommen, dass gerade auf dem deutschen Markt Elektrofahrzeuge noch nicht den größten Ruf genießen. Mhm. Liegt wahrscheinlich auch unter anderem, dass diese Videos auch immer häufiger zu sehen sind.
Okay.
Aber auf beiden ist halt zu sehen, wie so ein Elektrofahrzeug gerade am Brennen ist. Das eine hat einen Unfall, das andere weiß ich nicht warum. Mhm. Aber der Unfall war zumindest sichtbar. Und dann versuchen Menschen irgendwie von außen in dieses Fahrzeug reinzukommen, um offensichtlich jemanden rauszuholen. Mhm. So, nun hat man natürlich auch mittlerweile etwas, so mal besseres Glas, was sich jetzt nicht mal eben so einschlagen lässt. Mhm. Und beide Fahrzeuge haben die Besonderheit, dass die den neuen Trend folgen, dass die Türklinken sich halt einziehen.
Okay.
Die kann man von außen nicht erreichen. Und offensichtlich durch den Stromausfall sind die auch verriegelt, sodass man da zumindest nicht mehr rankommt. Natürlich sehr, sehr, ich sag mal, schwieriger Content, um das mal anzuschauen. Ist auch nicht empfehlenswert. Mhm. Auf der anderen Seite kommt man natürlich auf die Thematik mit den verschiedenen Ausfallmethoden, die so angewendet werden.
Ja,
Sprich, Face Safe, Face Secure und Fail Open.
Guter Punkt. Für die, die uns zuhören und vielleicht nicht so vertraut sind mit den drei Szenarien, wie würdest du die beschreiben?
Wenn ich zum Beispiel eine Eingangstür zum Gebäude habe, dann habe ich drei Möglichkeiten, was passiert, wenn der Strom ausfällt.
Ja.
Die automatische Tür verriegelt sich, sodass keiner mehr durchkommt. Mhm. Sprich, ich habe einen Hochsicherheitsbereich, dass auf keinen Fall etwas rein oder raus darf, ohne dass eine Kontrolle stattfindet. Das wäre Face Secure.
Genau.
Face Safe ist, sie verriegelt sich, ist aber noch mechanisch zu öffnen. Sprich, da kann man immer noch zumindest davon ausgehen, dass eine gewisse Verzögerung stattfindet, bevor dort jemand eindringen kann, wenn irgendwas passiert ist. Und Fail Open, ja klar, die Tür geht einfach auf, jeder kann rein, raus, wie er möchte. Mhm.
Ich kenne ein anderes Beispiel noch, was häufig angewendet wird, wenn der Computer, wenn der bootet sozusagen, also wenn der mal crasht, das kennen gerade vielleicht die älteren Zuhörer noch, so ein Computer auch mal crasht, wie der dann startet sozusagen, ob der mit den Voreinstellungen, mit den sicheren Voreinstellungen startet, das wäre dann Fail-Safe, oder ob man eben zum Beispiel dann wirklich ohne eine Benutzeranmeldung plötzlich auf das System drauf kann, das wäre dann Fail-Open an der Stelle.
Mhm. Oder dass er dann gar nicht mehr zu betreten ist.
Genau.
Mit Fail-Secure,
genau. Dann vielleicht entsperrt werden muss durch einen Hersteller oder durch andere Mechanismen, genau.
Ja, wird auch sehr oft im Firewall-Bereich tatsächlich angewendet. Da muss man halt einstellen, darf überhaupt noch Traffic irgendwie in irgendeiner Weise das Unternehmen verlassen oder reinkommen, wenn denn die Firewall auf ein Problem trifft.
Genau. Jetzt ist das ja ein ziemlich krasses Beispiel, ne, mit den Autos, aber ich würde jetzt natürlich im ersten Moment denken, ja, in Deutschland, ich dachte immer, die Feuerwehr muss immer drankommen, ne? Also die Feuerwehr hat hier nicht sogar speziellen Zugangsmöglichkeiten auch bei Elektroautos, dass da immer so ein so ein Enddings sein muss, dass man sozusagen den Strom trennen kann. Also ist das ein generelles Problem oder ist das ein lokal?
Ich habe mich tatsächlich bei einem von den beiden Videos gewundert, dass das auch tatsächlich aus Deutschland war.
Okay.
Das zweite war ja aus Amerika, denn wir haben an sich in der EU tatsächlich die Regulierung, dass es immer eine Möglichkeit geben muss, von außen das Fahrzeug mechanisch zu entriegeln.
Ja.
So, Wie das jetzt in Deutschland dazu kommen konnte, kann ich nicht beurteilen, kann ich nicht nachvollziehen. Dafür bin ich
Ja.
nicht Autobauer genug.
Ja, klar. Und ich denke mir, natürlich ist es dann auch gut, wenn man schon die Möglichkeit hat. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe zum Beispiel immer so einen Glasbrecher im Auto, so einen Notfall-Glasbrecher im Auto, gar nicht mal nur wegen mir sozusagen, wenn ich irgendwie vielleicht mal einen Unfall hätte, sondern auch, um jemandem helfen zu können an der Stelle. Ist vielleicht kann man das auch übertragen.
Ist eindeutig ein nützliches Tool, was aber auch tatsächlich nicht jeder zur Verfügung hat. Also
Ja.
es ist keine Vorschrift, sowas mit bei sich zu haben, und somit ist es natürlich auch nicht immer da.
Vorschrift ist ein guter Punkt. Ja, nicht jedes Elektroauto schafft es ja auf dem deutschen Markt, vielleicht genau aus solchen Regulierungen. Und ich finde immer die Diskussionen, die wir dann häufig führen, sozusagen, ob wir eine Überregulierung haben und es alles zu komplex ist und wir den Themen hinterherrennen, da finde ich eine Regulierung sehr sinnvoll. Also da macht es ja total Sinn, weil es ja am Ende sogar fast ja, Leben retten kann.
Nö, nicht nur fast. Also in dem Fall hätte es eindeutig Leben gerettet.
Ja.
Aber wo mich das halt tatsächlich hingeführt hat mit den Überlegungen, ist ja der Softwaremarkt. Weil klar, es wird aus sehr vielen Ländern tatsächlich sehr viel auch darüber diskutiert, warum wir eigentlich in Europa so harte Kriterien haben.
Na.
Eindrucksvolles Beispiel, warum. Aber im Softwarebereich sehe ich diese Regulierung gar nicht oft. Also wenn, dann ist es meist tatsächlich mehr beim Hersteller. Ja, jetzt durch die neuen Verordnungen aus der
Genau.
EU ist auch jeder Hersteller für seine Software und für das, was damit passiert, haftbar. Aber auch da ist es halt, na, es wird viel, viel zu oft zum Vorteil des Marktstaats an der Sicherheit gespart.
Ja, gerade um Geschwindigkeit aufzubauen, das hatten wir, glaube ich, mal in einer anderen Folge auch schon mal. Die verlinken wir gegebenenfalls in den Shownotes. Diese Frage sozusagen, habe ich Security by Design? Also denke ich das von Anfang an mit oder eben nur im Nachhinein? Also es gibt ja ein bekanntes Beispiel aus den USA, wo ein Auto sehr, ja, beliebt ist oder sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt hat, aber es bisher nicht auf dem europäischen Markt geschafft hat, weil es so kantig und eckig ist, dass es gegen eben Regulierungen verstoßen würde, die Fußgänger schützen sollen. Und jetzt kann man natürlich diskutieren, ja, ist das gerechtfertigt? Also wie häufig passieren wirklich Unfälle mit Fußgängern, wo das helfen würde? Und wäre das wirklich so gravierend an der Stelle, dass man das dann sagt, ja, nee, dann darf das nicht in Deutschland verkauft werden oder in Europa.
Ja, und wenn man sich gleichzeitig anschaut, wie viel Zeit und Geld wirklich investiert wird, um diese ganzen Auflagen zu erfüllen, dann würde man natürlich mit dem nur gesunden Geschäftssinn erstmal glauben, das ist ein Problem. Wenn man aber die andere Seite betrachtet, wir steuern immer mehr in die Richtung Agentic AI. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen,
Ja.
wie viele Zugänge zu auch sehr, sehr sensiblen Daten eigentlich so eine KI dann benötigt, um einfach nur eine Gurke in meinem Kühlschrank zu bestellen.
Schönes Beispiel, ja.
Oder auch Smart City. Denn wenn du jetzt, sagen wir mal, das Ganze vorantreibst und der öffentliche Nahverkehr fährt vollautomatisiert durch die Stadt,
Genau.
kann perfekt durch die Menschen, durch die Fahrzeugmengen navigieren, alles wunderbar. Gibt natürlich immer noch ein paar Hersteller, die dann ja das vollautomatisierte Fahren hauptsächlich über die Kamera regeln. Da kommen sie nicht in den deutschen Markt oder in den europäischen Markt allzu leicht rein, weil, ne, Datenschutz. Und die Gesichter, die dort aufgenommen werden, die müssen ja in irgendeiner Weise in Deutschland oder in Europa zumindest verschleiert werden, beziehungsweise da dürfen keine Personen daran identifiziert werden und so weiter und so weiter. Ist in anderen Ländern völlig anders. Ne? Da läuft halt einer lang.
Ja, ich glaube, es gibt mittlerweile sogar in Deutschland einen Feldversuch oder mehrere Feldversuche zum vollautonomen Fahren. An der Stelle, da hat man wohl jetzt auch Regelungen gefunden, um damit umzugehen. Und ich finde es mal so ein schönes Beispiel, weil es eben so diese Abwägung zeigt zwischen dem Fortschritt, was man haben möchte, und ja, einem Sicherheitsbewusstsein. Und wie du sagst, das ist ja auch ein Prozess, der eigentlich mit der Zeit kommt, wenn man sich mal vor Augen hält, wie vor, ja, noch nicht mal 100 Jahren, die Menschen damals in was für Kisten die gefahren sind, ne? Wenn man sich die alten Rennen anschaut, die sind ja wirklich in Kisten, muss man sagen, eingestiegen, die nichts hatten, das waren ja im Grunde Bomben, auf die sich draufgesetzt haben und dann mit halsbrecherischen Geschwindigkeiten irgendwo lang gerast sind. Und es ist ja auch wirklich viel passiert, muss man sagen.
Ja, und daraus hat man halt auch eine ganze Menge Learnings mitgenommen. Aber wenn man jetzt mal sich das genauer anguckt, wenn ich mich in so einen Bus reinsetze, der fährt vollautonom. Und dann kommt er an der Bushaltestelle an und dann hält er an. Aber nichts passiert.
Die Tür geht nicht
Keiner
auf.
kommt raus, keiner geht rein. Nur erstmal vermutet man einen technischen Fehler. Die Leute fangen an, an den Türen rumzuzerren, zu versuchen, rein oder rauszukommen, weil, ne, irgendwie muss es ja hier weitergehen. So, und jetzt nehmen wir mal an, dass der Motor dann anfängt immer aufzubrummen oder aufzuheulen und wieder ruhiger zu werden. Dann kriegen die Ersten schon mal ein bisschen Panik.
Wahrscheinlich.
Und jetzt macht er das aber eine halbe Stunde lang.
Ja.
Und bewegt sich vielleicht immer so ein, zwei
Dann schon
Zentimeter nach
zu
vorne
zurück.
oder nach hinten. Wer steigt da noch in den Bus?
Wahrscheinlich nicht mehr allzu viele. Das führt eher wahrscheinlich zu einem Trauma oder posttraumatischen Belastungsstörungen, ja. Tatsächlich, es gehört viel Vertrauen dazu in Befälle. Wir geben schon wahnsinnig viel Vertrauen in die Technik an manchen Stellen. Mir ist es neulich aufgefallen, ich durfte neulich mit einem Leihfahrzeug fahren, was sehr modern ausgestattet war. Und das hat eben auch ja was heute die Fahrzeuge ja alle haben, allein diese Schildererkennung. Und dann piepst das irgendwie und sagt, ja, Achtung, du fährst hier zu schnell. Und wie häufig diese Schildererkennung eigentlich nicht funktioniert hat. Also wie häufig das mir irgendwas angezeigt hat, weil es gedacht hat, ja, das ist jetzt hier 30, aber dabei war das nur in der Baustelle oder nur in bestimmten Bedingungen, die jetzt das Fahrzeug eben nicht erkannt hat. Und wir legen da schon wahnsinnig viel Vertrauen rein an der Stelle. Auf der anderen Seite braucht es wahrscheinlich auch, weil wenn wir nicht dieses Vertrauen hätten und nicht so einen Bus mal ausprobieren würden, würden wir es wahrscheinlich nicht lernen und würden wahrscheinlich vielleicht nie in einer Zukunft ankommen, in der alle Busse autonom fahren können und das auch wirklich gut beherrschen.
Das Beispiel passt tatsächlich ziemlich gut, denn ich bin vor kurzem meinen Mietwagen gefahren. Man kann ja nicht überall mal ebenso mit dem eigenen Fahrzeug hin. Und ich habe mich da reingesetzt, habe das Navigationssystem eingestellt und musste ein Stück über die Autobahn fahren. Und das Fahrzeug, so wie sie die meisten Fahrzeuge heutzutage, war sehr, sehr modern und hat auch diese Schildererkennung gehabt. Und hat sie aber nicht nur über die Kamera gesteuert, sondern auch aus dem Navigationssystem aus den Daten abgelesen. So, jetzt bin ich das Stück Autobahn gefahren, aber das GPS-System hat irgendwie einen Aussetzer gehabt. Der hat nicht erkannt, dass ich auf der Autobahn bin. Der dachte, ich wäre im Dorf, was so 5 Kilometer daneben ist. Und so hatte ich andauernd auf der Autobahn damit zu kämpfen, dass das Fahrzeug versucht, mich auf 30 km/h oder in eine Fußgängerzone abzubremsen. Also Ende vom Lied war, ich habe mein Vertrauen in dieses Navigationssystem relativ schnell verloren, wie konnte, und habe dann halt mein Mobiltelefon dementsprechend aktiviert, wo es funktioniert hat. Aber so ein Softwarefehler, das Vertrauen ist futsch.
Und wenn man das verallgemeinert, dann kommt man eben wieder zu der Fragestellung, wo brauche ich Sicherheit? Also wie hoch ist das Risiko? Jetzt sage ich mal, wenn uns diese Schildererkennung genervt hat, weil sie halt gepiepst hat oder so, dann nervt das und dann hat man kein Vertrauen in dieses System, wie du sagst, und denkt sich, naja, könnte man besser machen. Aber es passiert im schlimmsten Fall nichts. Das Beispiel, was du natürlich gebracht hast, mit dem, dass man in einem Falle eines Verkehrsunfalls dann schnell den Opfern helfen muss und da rankommen muss, da geht es ja um Leib und Leben. Also da hat man ganz anderes Risiko an der Stelle. Und da macht es dann wahrscheinlich auch Sinn, dass das eine mehr reguliert ist als das andere.
Und es gibt ja auch logischerweise sehr viele Risiken, die man im Vorfeld gar nicht betrachten kann. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen digitalen Service aus dem Unternehmen ins Internet launche, dann weiß ich gar nicht, auf welche kreativen Ideen jemand anders kommt, um diesen Service in irgendeiner Weise in die Knie zu zwingen.
Ja, nein, das bringt mich ein bisschen zu dem Thema, das ich uns so für heute mitgebracht hatte. Das ist nämlich diese Fragestellung in Richtung Vertrauen. Also ich brauche Vertrauen und Security ist auch immer eine Abwägung zwischen Usability und Security. Also dazwischen muss ich mich eigentlich entscheiden, kann ich etwas einfach und leicht benutzen? Oder ist es sicher? Oftmals widersprechen sich diese beiden Intentionen leider. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, so ein Webserver, den ich ins Netz stelle, ja, ich kann mir vielleicht nicht alle Angriffsszenarien überlegen, die da irgendein kreativer Mensch dort draußen, ein kreativer Angreifer sich vielleicht ausdenkt. Aber es gibt ganz viele Frameworks. Ich nehme mal das ein bekannteste, die OWASP Top 10 Liste. Das sind die 10 häufigsten Angriffswege, die zum Erfolg führen. Auf die kann ich auf jeden Fall schon mal testen. Die kann ich mindestens schon mal testen. Und damit habe ich natürlich das Risiko schon mal einen großen Teil minimiert. Pareto-Prinzip 80-20. Mit 20% des Aufwands habe ich vielleicht 80% der möglichen Angriffe schon mal eliminiert.
Ja, und dann habe ich natürlich meinen Service online und habe jetzt, ich sag mal, als CEO bin ich nicht unbedingt vertraut mit der OWASP oder was das überhaupt ist.
Dafür hast du ja uns.
Sondern ich habe ein Time to Market. Und mein Service geht online. Alles ist wunderbar. Die Menschen gehen drauf, weil, ne, ist der größte und neueste, ne, der berühmte warme Semmel
Ja.
Begriff. Und dann braucht das tatsächlich manchmal nur ein einziges Problem, dass da jemand da durchkommt und diesen Service so effektiv angreift, dass auf einmal meine Kunden das Vertrauen da rein verlieren. Ich rechne mit dem Umsatz, den ich logischerweise daraus generieren kann, weil ich habe ja gesehen, ne, Proof of Concept, das funktioniert. Ich sehe, ich kann skalieren, ich kann da auf jeden Fall sogar schnell skalieren. Jetzt muss ich noch ein bisschen in Marketing und Sales investieren, damit es noch besser geht. Und auf einmal bricht das ganze Thema zusammen. Und schon ist das Unternehmen im Risiko. Ist vielleicht
Sexy.
nicht die einfachste Variante, aber es passiert tatsächlich zu häufig.
Ja, in der Tat. Und ich glaube, also den Punkt, den du ansprichst, das sehe ich auch manchmal, dass eben dann sehr schnell Security zurückgestellt wird oder nicht priorisiert wird. Um schneller zu sein. Und manchmal muss man dann wahrscheinlich auf die harte Tour bemerken, ja, dann erst wenn es passiert, dann hat man das Risiko. Ich glaube, es ist aber auch wahnsinnig schwierig für den Entscheider einzuschätzen, wie hoch ist dieses Risiko. Und da finde ich das jetzt ganz spannend, was du gesagt hast, ja, nicht jeder kennt die OWASP, ja. Und das ist ein bisschen der Kern dessen, das Thema, das mich gerade so beschäftigt, warum ich das heute auch mitgebracht habe. Du hast recht, es muss sich auch nicht jeder im Detail damit auseinandersetzen. Aber ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann, den ich fragen kann und der mir eine Rückmeldung gibt, wie wahrscheinlich das ist, um es einschätzen zu können. Weil gerade wenn ich es nicht weiß, dann treffe ich vielleicht die Entscheidung, naja, so schlimm wird es schon nicht werden, das Risiko ist schon nicht so hoch und falle auf die Nase. Oder, was ich eben leider auch sehr häufig erlebe, ist so ein: Ja, wir machen jetzt mal lieber nix. Wir machen hier keine zusätzlichen Maßnahmen rein, weil sonst können meine Kollegen nicht mehr arbeiten und ich habe vielleicht in der IT noch mehr Anrufe, habe noch mehr Tickets und so weiter. Wir kommen eh schon nicht hinterher. Dann lassen wir es lieber laufen.
Ja, und das ist tatsächlich eine Strategie, die ich mir in der Vergangenheit sehr häufig gesehen habe, in vielen Bereichen, also nicht nur in der IT, sondern auch in den Businessbereichen, die tatsächlich mehr auf die Umsätze des Unternehmens zielen. Ich meine, jeder ist ja unbedingt ein IT-Unternehmen. Aber es funktioniert heute nicht mehr. Ein
Genau.
Manager, der eine Entscheidung aktiv vermeidet, gefährdet nicht nur den Service oder, ne, die Umsätze, sondern im Endeffekt auch seinen eigenen Job.
Okay.
Denn heutzutage ist es von jedem, der in irgendeiner Verantwortungsposition sitzt, ganz klar gefordert, Entscheidungen zu treffen, diese viel schneller zu treffen, als es in der Vergangenheit gewesen ist, und dann immer noch dafür zu sorgen, dass mindestens 90% dieser Entscheidungen die richtigen sind. Das bedarf eine persönliche Weiterbildung und das bedarf auch sehr viel Information.
Ja.
Aber
Oder
jeder.
eben gute Berater, ne? Also Leute, auf die ich mich verlassen kann, wo ich sage, sei es intern oder extern, die mir halt sozusagen bei dieser Entscheidung dann helfen.
Genau. Und wenn diese Informationen, die ich für meine Entscheidungen benötige, weil jede Entscheidung basiert auf Informationen, die, und zwar auf denen, die ich erhalte und denen ich vertraue,
Genau.
ist ja auch ein Punkt, dass man auch gucken muss, welche Informationen vertraue ich überhaupt.
Ja.
Die muss halt von jemandem kommen, der versiert genug ist, mir nicht nur die Datengrundlage vorzubereiten, sondern diese auch so plausibel darzulegen, dass meine Entscheidung auch eine richtige sein kann.
Wenn du jetzt nochmal an deine eigene Rolle sozusagen denkst, was muss jemand mitbringen, damit er dir die Informationen so aufbereitet, dass du ihnen vertrauen kannst? Also gibt es da irgendein Rezept, um bei dir sozusagen schnell zu einer Entscheidung zu kommen?
Auch wenn ich das jetzt tatsächlich verrate, habe ich wahrscheinlich LinkedIn noch mehr Vertrieblern voll.
Du kannst ja mal schauen, ob du es abstrahieren kannst hier für den Podcast.
Also im Endeffekt treffe ich logischerweise meine Entscheidungen nicht 100% alle selbst, sondern ich vertraue auf mein Team, ich weiß, wie sie arbeiten, ich weiß, was sie tun und ich weiß auch, dass sie in der Regel die richtige Entscheidung treffen, weil wir halt ein gewisses Unternehmensziel gemeinsam verfolgen.
Ja.
Und damit sind die meisten Entscheidungen auch an diesem Ziel ausgerichtet. Das erstmal hinzukriegen, dass alle im Unternehmen am gleichen Ziel arbeiten, das ist auf jeden Fall etwas, was man als Manager oder beziehungsweise auch als CEO beherrschen muss. Ansonsten hat man einfach nur ein bisschen Chaos und Inselleben und was, ne, die ganzen Silos, das alles, was man aus der Vergangenheit schon lange kennt. Was mir aber grundsätzlich bei externen Gesprächen hilft, ist ein gewisser, ja, Sinnhaftigkeitsfilter.
Okay. Wie funktioniert
Einfaches
der?
Beispiel. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Beratungsunternehmen. Ich vermute, es war relativ jung. Denn ne, keiner klopft ja bei dir an und sagt, übrigens, wir sind gestern gegründet und sind drei Leute. Was auch nicht schlimm sein muss. Also das ist gar keine Frage. Aber da ging es darum, dass mein persönliches LinkedIn-Profil nochmal aufgewertet werden kann, um garantiert planbar Leads zu generieren.
Okay.
So, jetzt werde ich natürlich schon mal bei den Worten LinkedIn garantiert planbar recht hellhörig. Denn ich habe es bisher noch nicht erlebt.
Okay.
Dennoch wollte ich mal wissen, was die damit meinen.
Ja.
Und das Erste, was mir in dem Gespräch gezeigt wurde, und das, wie gesagt, also ich kann ehrlicherweise noch nicht mal mehr den Namen des Unternehmens sagen, weil mein Feedback ist entsprechend auch ausgefallen, dass ich, also mir wurde das Profil des CEO des Unternehmens gezeigt, der alle diese Erfolge schon erreicht hat. Jetzt schaue ich auf das Profil, Followerzahl bis 500. Jetzt frage ich mich logischerweise, ich habe über 11.000
Ja.
und der Mann mit bis 500 hat die größeren Erfolge als ich. Mag sein, ist aber erstmal ein Fragezeichen. Dann kann ja sein, dass er jetzt nicht unbedingt Follower kriegt, sondern eher ausschließlich Kunden.
Ja.
Ich will da keinem was unterstellen. Das Zweite, was mir gezeigt wurde, war, dass ich in meinem Profil auf jeden Fall, und das ist das Geheimrezept, den Button einfügen muss, den Termin mit mir direkt zu buchen, auf LinkedIn.
Okay.
So, da kommt schon mal das erste Red Flag.
Weil?
Naja, er konnte mir nicht zeigen, wie ich dafür sorge, dass nicht die zahlreichen Verkäufer, die mich kontaktieren, immer diesen Button drücken, sondern die Kunden, die ich eigentlich erreichen will. Sprich, ich wäre jetzt mit Sicherheit permanent nur noch in Terminen,
Termin.
aber nicht die, die ich haben will.
Ein bisschen der Punkt. Und also das heißt, sie haben es nicht geschafft, bei dir wirklich Vertrauen aufzubauen für diese Entscheidung an der Stelle. Das ist also ein gutes Negativbeispiel, einfach wenn ich es richtig rausgehört habe, weil sie dir Daten gezeigt haben, die für dich nicht relevant waren und dir einen Vorschlag gemacht haben, der zu viel Risiko eigentlich beinhaltet hat, nämlich dass du mit Terminen geflutet wirst, die du gar nicht haben willst, ohne das adäquat zu adressieren. Wäre das jetzt praktisch umgedreht auch ein Positivbeispiel, zu sagen, ja, wenn man so eine Entscheidung vorbereiten möchte bei einem Entscheider, dann ist es sinnvoll, eben die Daten sehr exakt zu adressieren, sehr genau auf die Zielgruppe zuzuschneiden, auf den Empfänger zuzuschneiden und mögliche Einwände schon vorwegzunehmen.
Zumindest auch darzulegen, was für einen selber selbsterklärend ist. das nicht zu technisch, weil da
Ja.
steigt sowieso jeder aus, auch ich
Ja.
mittlerweile. Und was bei dem Beispiel mir nicht gesagt wurde, was ich aber mittlerweile erfahren habe, ist natürlich, dass man das auch filtern kann. Also es gibt wohl durchaus Möglichkeiten, um da einen Filter einzubauen, wer eigentlich diesen Button überhaupt zu sehen kriegt. Gut, jetzt habe ich natürlich nicht notwendige Lizenz, um diesen Button überhaupt einzusetzen, weil ich mache jetzt zwar viel, aber
Ja.
auch nicht alles. Aber wäre diese Einstellungsthematik mit zum Thema geworden, hätte ich das wahrscheinlich weniger kritisch betrachtet. Gut, die anderen drei Punkte, die ich jetzt alle nicht erwähnt habe, die lasse ich auch mal außen vor. Aber wenn man tatsächlich eine Entscheidung herbeiführen möchte, muss sie mit ausreichend Fakten belegbar sein, die aber für mein Gegenüber verständlich sind, nicht für mich.
Und jetzt
Aber
würde ich
nicht
gerne
nur.
nochmal den Kontext so ein bisschen switchen an der Stelle. Ihr macht ja ganz viel IAM-Beratung bei der Secosys. Und was ich ganz häufig immer noch sehe, also in unserem Kontext, sind viele Firmen, die kein PIM und PAM einsetzen. Also zum Beispiel, dass ein Administrator in seinem normalen Leben, in seinem normalen Arbeitsalltag ein normales Konto verwendet, ein normales Benutzerkonto und für administrative Tätigkeiten eben dann kurzfristig administrative Rechte anfragen muss, die erhöhen muss, um dann administrative Tätigkeiten auszuführen. Für mich ist das so eine ganz rudimentäre Maßnahme, um einfach dem Angreifer im Zweifelsfall schwerer zu machen, an so ein administratives Konto zu kommen, weil der müsste sich ja auch dann eben pimmen an der Stelle. Und das macht es dem Angreifer einfach schon mal schwieriger, als wenn der Admin sozusagen, weil es einfach bequemer ist, jeden Tag immer mit dem Domain-Admin-Rechten, also mit den höchsten verfügbaren Rechten, alles macht, weil dann wird er nie auf Einschränkungen stoßen an der Stelle. Warum ist es so schwierig für einen Entscheider, so eine Entscheidung zu treffen, selbst wenn jetzt Menschen zu ihm kommen und ihm das versuchen, technisch, also nicht technisch, genau, nicht technisch darzulegen, sondern eben versuchen zu erklären, okay, das ist das Risiko, das sind die Vorteile. Und trotzdem tun sich manche Entscheider so schwer damit, dann zu sagen, ja, verstehe, sehe das Risiko, sehe, dass da dann natürlich vielleicht auch prozessuale Herausforderungen dranhängen, dass vielleicht die Admins darüber am Anfang nicht glücklich sind, weil es natürlich viel bequemer ist, den ganzen Tag mit dem Domain-Admin zu arbeiten. Wie kommt man aus sowas raus?
Also das Einzige, was mir dazu einfällt, ist natürlich, das haben wir schon immer so gemacht.
Ja.
Aber tatsächlich ist es gar nicht bequemer, mit den ganzen Daten mit dem Domain-Admin zu arbeiten. Sondern tatsächlich ist es deutlich bequemer, mit den Systemen zu arbeiten. Nur, man muss es halt auch live erlebt haben. Weil das
Aha.
Erste, was ich als Entscheider natürlich höre, ist, ich muss in ein neues System investieren.
Ja.
Das Zweite, was mir auch dann häufig begegnet, ist die Rückfrage mit, naja, ist dann das ganze Unternehmen im Risiko, wenn diese eine Software gehackt wird? Theoretisch wäre es auch richtig, aber in der Regel sind diese Systeme so weit vom Internet entfernt, dass derjenige, der da reinkommt, eigentlich schon drin ist. Er
Ja, das.
braucht gar nicht mehr diesen Zugang. Und für die Administratoren ist es im Endeffekt eigentlich nur einfacher. Weil sie brauchen nicht mehr irgendwelche Passwörter eintippen, irgendwelche Usernamen oder ähnliches, sondern sie fragen ein bestimmtes System an, sind bereits mit ihrem normalen User-Account angemeldet und das System weiß, diese Person mit diesem Notebook an diesem Ort hat die Berechtigung, diese Systeme zuzugreifen und
Ja.
das Passwort wird automatisch so groß gemacht, dass es überhaupt kein Mensch lesen könnte. Und solange die Person sich in diesem System bewegt, ist es auch gültig. Geht er
Ja.
raus, ist das Passwort weg. Dann gibt es ein neues beim nächsten Mal. Also man muss sich nicht mal mehr ein Passwort merken. Natürlich muss man dann halt statt ganz frei durch die ganze Welt nackt herumzulaufen, auf einmal auch eine Hose anziehen. Also
Bilder aus meinem Kopf. Zum Glück haben wir einen Podcast.
es ist halt, man geht da nicht einfach nur auf das System drauf und tippt Admin, Admin oder Start 1, 2, 3 und ich bin drin, sondern man muss einfach vorher ein anderes System kurz antippen, um da reinzukommen. Aber der Sicherheitszugewinn ist dabei so gewaltig und die Bequemlichkeit für den Admin ebenfalls, weil er sich einfach mal keine Passwörter mehr merken muss,
Ja.
dass es im Endeffekt eigentlich nur besser wird. Und dieses tatsächlich so darzulegen, dass es für den Entscheider verständlich wird, das ist erstmal schwierig. Und den Admin dazu zu kriegen, aus seinen eingefahrenen Strukturen rauszugehen, ist auch erstmal, ja, es bedarf ein paar Diskussionen.
Genau. Ja, dann ist, da schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis, nämlich, dass es eigentlich dieses Vertrauen braucht, dass mich erstmal jemand drauf stößt, dass das vielleicht ein Punkt ist, dieses Sicherheitsarchitektur ein kleiner Baustein sein kann, um das System insgesamt sicherer und stabiler zu machen. Und ich dann als Entscheider das Vertrauen brauche, dass derjenige mir auch eine gute Empfehlung gibt und vielleicht nicht nur sein eigenes Produkt verkaufen möchte, wie die Agentur, die dich da versucht hat zu catchen. Und dann auch diese ganzen Themen zu adressieren, die vielleicht als Einwände kommen, so wie die Admins, die sagen, ja, ich muss aber meine gewohnte Arbeitsweise ändern an der Stelle. Ich glaube, wahrscheinlich werden wir es heute nicht schaffen, in der halben Stunde jetzt hier die universelle Lösung zu schaffen. Aber ich finde es einfach einen spannenden Punkt, dass wir heute mal darüber gesprochen haben, sich dessen gewahr zu sein, dass wir halt alle solche Filter haben, dass wir Filter im Kopf haben, mit denen wir bestimmte Dinge einfach dann auch ausfiltern und sagen, ja, das nehme ich gar nicht komplett wahr, weil ich schon eine vorgefertigte Meinung dazu habe. Und genau hinzugucken, wenn man sowas empfiehlt, wie man es empfiehlt, dass man es eben aufbereitet, weil der Gegenüber nicht all diese Informationen hat und haben will und haben kann, die, wie man es ja vielleicht selber hat. Ja.
Ich besser hätte ich es nicht zusammenfassen können.
Dann würde ich sagen, lassen wir es auch für heute. Falls Sie Anmerkungen dazu haben, falls Sie sagen, ja, das betrifft Sie auch manchmal, falls Sie vielleicht einfach auch mehr darüber wissen wollen, wir freuen uns immer über Rückmeldungen, gerne noch per E-Mail an sicherheitsfragen@ödev.de. Und wenn Sie möchten, teilen Sie auch gerne diese Episode oder geben Sie uns einen Kommentar an jeder anderen Plattform. Freuen wir uns drüber.
Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.